Wie sieht unsere Zukunft aus? Warum müssen wir Europäer jetzt mal ordentlich Gas geben, damit wir auf dem Weltmarkt nicht den Anschluss verlieren? Und was kannst du persönlich tun, damit du fit wirst für die digitale Zukunft? Darüber habe ich mich mit Markus Schorn unterhalten. Er hat zusammen mit Frank Thelen das Buch geschrieben 10x-DNA – Das Mindset der Zukunft. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Markus, willkommen in meinem Podcast.
Hallo Matthias.
Du hast mir mal gesagt zu deinem Beruf, du befasst dich damit, über den Tellerrand zu schauen. Was genau meinst du damit? Also was ist deine offizielle Berufsbezeichnung?
Eine offizielle Berufsbezeichnung, ich bin im Think Tank der Deutschen Telekom und beschäftige mich dadurch halt beruflich damit, halt über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, wir haben in der Deutschen Telekom eine kleine Truppe von Leuten, die halt genau guckt, was passiert denn so an den Rändern der Innovation, die jetzt nicht direkt Kerngeschäft sind, also jetzt nicht alles, was 5G oder 6G dann auch ist in Zukunft, sondern was passiert bei CRISPR, was passiert bei synthetischer Biologie, Quantencomputer und da versucht halt dann unserem Top-Management bei der Telekom halt auf Trends aufmerksam zu machen, die jetzt so langsam entstehen, sodass sich die Telekom längerfristig auch darauf einstellen kann. So kann man
Darfst
das, glaube ich, beschreiben.
Da aus dem Nähkästchen plaudern? Was war so ein Trend, auf den du hingewiesen hast?
Also Trends, auf die wir jetzt, gibt schon länger die Abteilung und Trends zum Beispiel vor 6, 7 Jahren Cybersecurity, dass das halt immer wichtiger wird oder vor 5 Jahren oder auch 6 Jahren Blockchain. Da kam halt so eine neue Art, Daten zu organisieren auf. Das sind so Sachen, die wir halt relativ früh schon auf den Schirm bekommen haben. Andere Sachen, die dann aus dem Gesellschaftlichen kommen, sind so Sachen wie das Grundeinkommen, was passiert in dieser Diskussion. Da sind wir auch seit 5, 6 Jahren auch schon so dran.
Wie ist da eigentlich der Stand beim Grundeinkommen, apropos?
Es gibt ein paar Pilotprojekte. Also ich weiß, in skandinavischen Ländern gab es so einige Pilotprojekte, die gerade laufen. Es gibt ein sehr, sehr guten, sehr, sehr Vorreiter, Vordenker, Guy Standing, Professor Guy Standing aus London, der jetzt einige Pilotprojekte in Indien gemacht hat mit indischen Dörfern. Also in indischen Dörfern, was passiert halt, wenn man wirklich jedem so eine Art Grundeinkommen garantiert? Was passiert da mit der Struktur in den Dörfern? Das ist super spannend, das sich auch mal anzuschauen. Also das
gibt es für dich noch Überraschungen? Ich denke so als Nicht-Think-Tanker, boah, da gibt es dann immer die News und aus geheimen Quellen erfahrt ihr Dinge vor anderen. Ist das so?
Nee, es ist wenig, dass wir aus geheimen Quellen irgendwas erfahren. Es sind halt viele Gespräche mit Leuten. Also viele Leute, die halt gefühlt in der Zukunft leben, weil sie halt so Freaks sind oder Nerds sind, die halt an irgendwelchen Themen arbeiten, so Blockchain zum Beispiel. In Berlin ist da halt eine ziemlich, also weltweit so mit die interessanteste Szene entstanden. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, was macht ihr gerade, dann kennt der eine wieder den anderen. Das ist das Netzwerkmanagen ist das eigentlich so das, was da besonders wichtig ist. Und es ist auch weniger die Breaking News, geheime Dinge, sondern es passiert überall so viel. Das ist halt so das Faszinierende. Also mal als Beispiel, wenn du jetzt auf so einer großen Webkonferenz bist oder im Web Summit in Lissabon, wenn du einfach siehst, wo überall AI schon eingesetzt wird, ja, von Diagnostik, von Roboterarmen, von Analysen, überall. Und das ist so eher das Faszinierende, dass es halt so eine kambrische Explosion an Technologien ist.
AI steht für Artificial Intelligence, oder? Mhm.
Genau, Künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz, das deutsche Wort. Hast du über die Jahre oder fast schon Jahrzehnte inzwischen ein Gespür bekommen, das wird was, dieser Trend, oder das ist nur so ein Strohfeuer, oder gibt es für dich noch Überraschungen?
Ja, Überraschung ist dann mehr, wann etwas eintritt. Also Quantencomputer, die grundlegenden Technologien oder die grundlegenden Theorien davon gibt es seit den 70er, 80er Jahren. Aber jetzt ist die Technologie halt so weit, dass man die ersten Prototypen bauen kann. So nennen wir ruhig die heutigen Quantencomputer mal Prototypen. Also man kann halt schwer schwer sagen, wann etwas passiert. Also was passieren wird technologisch, kann man gut abschätzen. Aber wann es dann soweit ist, das ist halt immer die Frage. Also aktuell zum Beispiel, was wir uns gerade angucken, ist Kernfusion. Da wird jetzt gerade in Frankreich ein europäischer Kernfusionsreaktor Prototyp gebaut. Und der soll jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren fertig werden. Und dann wird man dann rausfinden, ob Kernfusion als Energiequelle funktionieren kann. Die Theorie gibt es schon länger. Ja, aber die sich halt umzusetzen, das ist so die Frage.
Was ist deine Prognose?
Ich hoffe, es funktioniert. Also die Prognose ist halt schwierig zu prognostizieren, ob es erfolgreich oder nicht, weil es halt eine unglaubliche technologische Herausforderung ist. Also die Temperaturen, die da entstehen, die Magnetfelder, die da aufrecht gehalten werden müssen, das ist einfach so eine unglaubliche Herausforderung. Von daher ist es halt schwierig, jetzt eine Prognose wie jetzt bei einem Börsenkurs oder sowas abzugeben. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil wir dann einen großen Schritt weiter bei der Energiewende wären.
Ein Teil deines Wissens teilst du ja jetzt mit der Allgemeinheit in dem Buch, was du mit Frank Thelen zusammengeschrieben hast. Mhm. Das heißt, ich habe dich eben noch gefragt, wie man es richtig ausspricht, weil es steht auf dem Cover 10, ein X und DNA.
Genau.
Ja. Und richtig ausgesprochen ist es auch 10x-DNA, das Mindset genau, der Zukunft.
Genau, 10x-DNA, das Mindset der Zukunft, das stimmt.
Und das 10x steht ja auch für ein 10-mal, also heißt, wir müssen einfach mehr Gas geben, oder, als Essenz?
Genau, das 10x kommt halt ganz ursprünglich aus dem Apollo-Programm, aus der Mondlandung. War lustigerweise auch ein Deutscher, der den Begriff geprägt hat, Werner von Braun. Apollo-Programm, für die es nicht kennen, war halt so in den 50er Jahren von John F. Kennedy, die große Direktive ausgegeben, Amerika wird bis zum Ende der Dekade einen Mensch auf den Mond bringen und wieder zurück. Mhm. Das war so der große Moonshot, wie man auch so schön nennt in diesem Innovations-Buzzword-Dschungel. Also Moonshots, die Mondlandung, das große, undenkbare Projekt. Und damit das funktioniert, haben die Amerikaner halt ein immens großes Programm gestartet. Also so viele Milliarden in Forschung und Entwicklung investiert. Und einer der Köpfe dahinter war Werner von Braun, Raketenwissenschaftler, der meinte, ja, das funktioniert ja gar nicht. Damit das funktionieren kann, müssen die Raketen 10-mal besser werden. 10x better. Und das ist so dieser Begriff darum entstanden. Man musste also quasi die komplette Rakete neu denken und sie 10-mal besser machen.
Das ist die Damit hatte man im Grunde ja den Ansatz, ne? Also es war klar, wenn wir das schaffen wollen, müssen wir stärkere Raketen entwickeln. So einfach, genau. In Anführungsstrichen, ist es.
Genau, so einfach. Man muss einfach, man hat ausgerechnet, wie viel wiegen die Menschen, wie viel wiegt der Sauerstoff, der mitgenommen werden muss, die Nahrung. Und hat halt gemerkt, also mit den jetzigen Raketen kann man so viele Tonnen gar nicht in Orbit schießen. Ja? Also musste man halt systematisch die Raketen verbessern. Das ist von den Triebwerken hin bis zur Steuerung. Und bei der Steuerung sind halt eine Menge Sachen passiert, da rund um das Apollo-Programm wurden halt die ersten Mikroprozessoren entwickelt. Die Mikrochips. Also eine komplett neue Art, wie man so eine Rakete steuert. Und aus diesem Mikrochips-Programm heraus, des Apollo-Programms, wurde dann Fairchild Semiconductor, also eine Firma gegründet, die dann nachher sich im Silicon Valley angesiedelt hat, lustigerweise. Und aus Fairchild wurde Intel.
Aha. Das fand ich interessant. Bei euch im Buch habt ihr das auch beschrieben, dass im Grunde dieser Meilenstein der Mondlandung einen riesen Einfluss auf die ganze Wirtschaft, auf die gesamte Technologie der Welt hatte.
Genau, genau. Also rund dieses Mondlandungsprojekt entstanden halt die ersten wirklichen Mikroprozessoren. Programmieren wurde in der Art und Weise erfunden. Also die Art, wie Leute programmieren, wurde auch im Rahmen der Mondlandung neu entwickelt. Und wie gesagt, das siedelt sich dann lustigerweise alles im Silicon Valley an. Es entstanden Venture-Capital-Firmen, also aus den ursprünglichen Fairchild-Leuten wurden dann Venture-Capital, also Investoren, die dann in Firmen wie Nvidia oder Apple oder Google investiert haben. Mhm. Das ist so die lustige Verknüpfung von den ganzen Dingen.
Spannend. Ja. Was ich interessant und bemerkenswert fand oder finde bei eurem Buch ist, normalerweise ist es für mich so, wenn es um die Zukunft geht, dann sind das meistens Amerikaner, die schreiben ein Buch und sagen der ganzen Welt, so wird es. Euer Buch, habe ich zumindest das Gefühl, ist speziell für die Europäer geschrieben. Weil ihr glaubt, oder vielleicht nicht nur glaubt, sondern es ist so ist, dass wir Europäer aufpassen müssen, dass wir zukunftsfähig bleiben, dass wir da hinterherhinken.
Ja, absolut. Und das ist auch etwas, was Frank, Thelen und mich auch antreibt. Also dieses Europa hat noch eine relativ starke Rolle in der Welt. Also nehmen wir als Beispiel, Europa ist halt stark im Maschinenbau, im Anlagenbau. Deutschland, Frankreich sind halt sehr stark, wirklich Anlagen zu bauen. Oder der Mittelstand, der deutsche Mittelstand auch sehr stark, Hochmechanik zu bauen. Und wir sind halt in der Historie immer super gewesen, auch die Automobilindustrie, die Autos immer ein bisschen besser zu machen. Mit jedem neuen Golf wurde die Qualität ein bisschen besser, das Spaltmaß wurde ein bisschen schmaler oder der Verbrauch ging ein bisschen zurück. Also diese graduelle Optimierung, da sind die Europäer sehr gut drin. Jetzt haben wir aber gemerkt, und das ist dann auch so ein bisschen so der Auslöser, auch warum wir dieses Buch geschrieben haben, in der Digitalisierung hat halt Europa verloren. Weil die großen Gewinner der Digitalisierung sind halt die amerikanischen Unternehmen, also hier Facebook, Google, Amazon, ja, also die großen Unternehmen, alle mit einer Marktkapitalisierung jenseits von jedem europäischen Unternehmen. Und mit dieser Marktmacht der Unternehmen wächst natürlich auch so eine Art politische oder gesellschaftliche Macht. Und die Facebooks, und als Beispiel Facebook genau, dominieren halt oder bestimmen mit ihren Terms and Services, mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen natürlich auch, wie wir sie nutzen können. Und die sind jetzt im Zweifel nicht unbedingt kompatibel zu einem europäischen Datenschutz oder Privacy-Verständnis, diese Grundwerte. Das heißt, Europa wird es immer schwieriger haben, auf diesem weltpolitischen Level mitzuspielen, ernst genommen zu werden oder auch Normen oder Standards zu setzen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, die wir jetzt halt sehen, ist, dass China hat ungemein aufgeholt. Die Chinesen haben halt uns technologisch mittlerweile sogar fast schon überholt. Wenn man sich mal hier in Shanghai zum Beispiel anguckt, es gibt fast nur noch Elektroautos in Shanghai. Ja? Oder diese Mobile-First-Gesellschaft, also die haben halt diesen Schritt über die Kreditkarte gar nicht mehr gemacht zum Mobil bezahlen, sondern direkt aufs Smartphone, Mobile Payment gegangen. Und dadurch entstehen komplett neue Geschäftsmodelle, ganz neue Arten der Interaktion zwischen einem Händler, Online-Händler und einem Kunden. Und jetzt sehen wir halt auf der einen Seite USA, amerikanische Unternehmen sehr stark. Die chinesischen Unternehmen kommen jetzt auf die Weltbühne und da wird die Rolle von Europa noch mal kleiner, noch mal unbedeutender. Und das wollen wir so ein bisschen mit dem Buch wachrütteln, dass wir bei den neuen Technologien, die jetzt vor der Tür stehen, eben frühzeitig starten und nicht ins Hintertreffen kommen.
Was mich überrascht hat hier in Deutschland, war die Einführung der E-Scooter, also die man mieten kann, wie Lime oder wie heißen denn alle, Dot und so weiter. Da hätte ich jetzt gedacht, das dauert nochmal ewig. Hier in Köln, wo ich gerade sitze, war das so, dass über Nacht auf einmal drei Anbieter ihre E-Scooter auf die Straße gestellt haben, die Apps da waren und du konntest sofort fahren. Das hat mich als Deutschen, der immer davon ausgeht, es dauert alles, bis die Dinge da durchgereicht sind, auch was rechtliche Aspekte angeht. Das hat mich überrascht. Ist das so ein Einzelfall oder hast du das Gefühl, dass wir langsam aufholen?
Europa oder Deutschland nicht irgendwie langsam aufholen, weil diese E-Scooter-Anbieter sind ja zum Großteil auch amerikanische Unternehmen, die halt in den USA gewachsen sind und gerade gibt es so diesen großen Wachstumswettbewerb, wer gewinnt quasi den E-Scooter-Markt und da wird halt Unmengen Geld wird da verbrannt, um da einfach die Marktanteile zu holen. Die aufgeholt im Zweifel, das Beispiel E-Scooter ist schwierig, weil das so schnell ging. Also weil es halt diesen unglaublichen Wettbewerb da gibt, haben die halt ausgerollt, bis es nicht mehr geht. Und viele der Gründer auch aus diesem E-Scooter-Bereich waren früher bei Uber. Und Uber war ja auch, also diesem Carsharing oder Taxi-Substitutionsunternehmen, waren es halt gewohnt, sehr ruppig, sage ich mal, in den Markt zu gehen. Sehr, sehr, wir gehen da erstmal hin und gucken später, ob wir die Erlaubnis kriegen. Ja, und viele dieser E-Scooter-Gründer haben diese Mentalität. Wir stellen da mal ein paar hin und wenn sich der Bürgermeister beschwert, dann müssen wir halt mit ihm reden. So war das in den USA. In Europa ist man da halt frühzeitig aufgewacht und hat halt gesehen, dass halt viele dieser Scooter dann halt einfach in Einfahrten standen, Feuerwehrausfahrten blockierten, sodass europäische Städte oft gesagt haben, Moment, redet erstmal mit uns, bevor ihr das macht. Ja, das war, dann ging es aber schnell. Also mit dem Ausrollen an sich, das geht relativ schnell. Man muss ja nur die Scooter dahinstellen und die Apps gibt's ja.
Was siehst du denn in Bezug auf die Entwicklung der Welt und der Businesswelt? Was kommt auf uns zu? Worauf sollten wir uns vorbereiten? Beziehungsweise am besten sogar, was sollten wir mitgestalten?
Ja. Also was man halt in der Businesswelt in Zukunft sieht und das, was du schon gesagt hast, dieses Beispiel mit den Scooter, das ist ein sehr schönes. Alles ist digitalisiert. Ja, das ist so dieser Spruch, den man immer sagt, ist so ein Bonmot geworden, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Aber was heißt das eigentlich? So, das ist so wichtig zu verstehen. Und die Grundlagen von dieser Digitalisierung sind halt, alles ist vernetzbar. Das heißt, man kann Dinge kombinieren. Der Scooter mit einem Sensor und einem Smartphone zusammen ist ein neues Geschäftsmodell. Ja, was man ohne Smartphone quasi und ohne Internet ja gar nicht hätte machen können. Man kann ja keine Münzen einwerfen in den Scooter, damit er losfährt. Also man muss ja, alles ist kombinierbar und alles ist sofort skalierbar. Also über Cloud-Infrastrukturen ist alles halt, du musst halt keine eigenen Server mehr kaufen und wenn du halt wächst, noch einen Server kaufen. Du kannst halt sofort ein unlimitiertes Rechenzentrum nutzen. Sei es Amazon Web Services oder Microsoft, Azure, also alles. Man ist nicht mehr an irgendwelche Rechnerkapazitäten oder ist nicht mehr beschränkt.
Ja, das finde ich ein interessantes Beispiel. Ich arbeite als Coach für Plus Server, mache der Führungskräfteentwicklung. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Mhm, ja.
Und was ich da interessant fand, war, dass Unternehmen wie Zalando oder andere Online-Händler Webspace dazu buchen, Cloud Space, wenn es zum Beispiel einen Black Friday Sale gibt.
Mhm, ja.
Und dann wieder schrumpfen. Und dadurch sind sie unheimlich dynamisch.
Genau. Es war auch so ein bisschen so die Geburtsstunde damals von Amazon Web Services. Die Amazon hatte damals Weihnachten, musste halt für Weihnachtsgeschäft ultra große Server bauen, die dann im Sommer aber brach lagen. Und so kamen sie halt bei Amazon auf die Idee, wir können diesen Server Space ja auch vermieten an andere Unternehmen. Und genau das, was du sagst, dieses dynamische Anpassen der Rechenkapazitäten ist auch für normale Firmen, die halt keine Amazons sind oder keine Zalandos sind, auch spannend. Und in Zukunft auch immer wichtiger, wenn jetzt die Künstliche Intelligenz kommt. Künstliche Intelligenz nutzt, braucht immense Rechenkapazitäten, ja, die man dann auch aus der Cloud dann einfach dazu kaufen kann. Das ist auch so ein Mantra, was sich ändern wird in der Businesswelt.
Was heißt denn das in der Konsequenz? Also wenn alles vernetzbarer wird und dynamischer wird, was heißt das für uns Europäer oder eigentlich für alle, aber auch vor allem, damit wir mithalten, für uns Deutsche?
Ja, was es halt bedeutet, ist halt, dass es wird mehr Wettbewerb geben, viel mehr, weil alles ist vernetzt, alles ist global, alles ist sofort global verfügbar. Ja, das ist so wichtig. Also der Wettbewerber kommt im Zweifel nicht mehr jetzt von dem Maschinenbauer nebenan, den du kennst seit irgendwie 30 Jahren, sondern der kommt jetzt aus Shenzhen oder er kommt aus Indien, weil alles ist halt wirklich, die Welt ist ein Dorf geworden. Das ist wirklich durch die Digitalisierung einfach, ja, immens. Ja, also es gibt keine, ja, der Wettbewerb ist einfach komplett überall. Das ist halt wichtig. Und die Dynamik nimmt halt zu.
Wie kann ich mich da behaupten? Was kann ich besser oder anders machen als jemand aus Indien zum Beispiel?
Was kannst du besser machen? Also wichtig ist halt wirklich schnell zu sein, Dinge schnell auszuprobieren, was funktioniert für den Kunden, um es halt schnell agil, wie es schön neudeutsch heißt, ne, agil arbeiten, iterativ arbeiten, wirklich schnell Prototypen rausbringen, die dann immer wieder verbessert werden. Also dieses ganze Lean Startup ist wahrscheinlich auch bei dir oft im Coaching ein Begriff, dieses iterative Arbeiten, erste Version, zweite Version, dritte Version, immer wieder Sprints arbeiten, schnell arbeiten, das ist entscheidend.
Das merke ich in Unternehmen. Ich mache manchmal Seminare zum Thema, oder ich nenne das dann Digital Fitness. Da geht es darum, wie gehe ich mental mit der Digitalisierung um, also mit dieser immer schneller werdenden Veränderung. Und da höre ich ganz oft genau das als Kritik, dass Dinge nicht mehr perfektioniert werden, bevor man sie benutzt, sondern man fängt einfach mal an.
Und für viele Menschen ist das eine ganz große Herausforderung, weil die sagen, die da oben in der Firma, die haben zum Beispiel entschieden, wir sollen eine neue Software benutzen, aber die ist ja noch gar nicht zu Ende entwickelt. Die sollen doch das erstmal fertig machen. Was sagst du solchen Leuten?
Ja, das ist leider in Anführungszeichen die neue Welt. Also man muss halt wirklich schon anfangen zu laufen, bevor es fertig ist. Also es gibt ein schönes Spruch von Reid Hoffman, dem Gründer von LinkedIn. Er meinte also in Bezug auf Startups eigentlich, aber den kann man hier auch ganz gut anwenden, ist halt, so ein Startup gründen ist halt, als würde man ein Flugzeug bauen, während man die Klippe runterspringt. Also man springt los und baut das Flugzeug auf dem Weg nach unten zusammen. Und das ist so die Philosophie, mit der die meisten Startup-Unternehmen aus dem Valley, aber auch in China arbeiten. Und was da vielleicht auch in diesem Kontext auch spannend ist, und warum auch China jetzt, sage ich mal, ein sehr viel größerer Wettbewerber werden wird, die haben halt nicht diese 9-to-5-Denke, wie man vielleicht immer so schön ich arbeite halt von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Was die Chinesen halt haben, das Motto ist 996. Von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche. Das ist so die chinesische Philosophie, weil die sehr hungrig sind. Die wollen auch aufholen. Und das ist zum Beispiel das, was, wenn man Richtung China guckt, wie die Wettbewerber ticken.
Wie lange halten die das durch? Weil die Vorstellung, jeden Tag 12 Stunden da zu arbeiten, 6 Tage die Woche, gesund hört sich das jetzt gerade nicht an.
Nö, das hört sich sicher nicht gesund an und vielleicht werden sie auch in den nächsten Jahren merken, dass es halt nicht komplett empfehlenswert ist, sich so zu arbeiten. Aber in China hat man es, was man früher diesen amerikanischen Traum nannte, wenn du halt hart arbeitest, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das gibt es jetzt in China. Mhm. Aber halt nochmal ein Faktor 10 jetzt mal gesagt größer, weil es gibt einfach viel mehr Chinesen als Amerikaner damals, was diesen Faktor halt angeht, aber auch vom Hunger her. Also sehr viel, was ist das richtige Wort, Ambition, ehrgeizige Gründer mit immer besseren Werkzeugen. Das ist jetzt nämlich der andere Punkt der Digitalisierung. Überleg mal, du hast jetzt einen ehrgeizigen Gründer mit einem Zugriff auf ein komplett skalierbares Infrastruktur-Cloud-Netzwerk. Er kann sofort überall verkaufen. Er hat Machine Learning, eine künstliche Intelligenz dahinter, die alle digitalen Prozesse optimieren kann. Und das beschleunigt halt den Wettbewerb immens.
Bis jetzt ist für mich so in meinem internen Wikipedia eingetragen bei China, da ist ein Stolz drauf, Dinge, Produkte zu kopieren. Also das ist wirklich ein Wert, der geschätzt wird. Jemand kann etwas gut kopieren. Was du gerade beschreibst, hört sich so an, als wäre da so eine Veränderung hinzu. Wir wollen nicht mehr nur kopieren, wir wollen etwas entwickeln, wir wollen etwas schaffen.
Genau, das ist für China, das ist auch für die Europäer, glaube ich, jetzt wichtig zu verstehen, hat diesen Sprung jetzt von einem Entwicklungsland hin eigentlich in eins der G7-Länder geschafft. Und die Chinesen selber arbeiten auch sehr langfristig. Also die haben halt 200 Jahrespläne, auf denen sie halt gerade arbeiten. Also ja, der erste 100-Jahre-Plan war, zur Gründung der Kommunistischen Partei, aber jetzt bitte guckst lieber nochmal nach, ich habe es auch nicht im richtigen Kopf, war halt, also 100 Jahre nach Gründung der Partei soll jeder Chinese ein ordentliches Leben führen können. Mhm. Ne? Soll ein ordentliches Leben haben. Und dann 100 Jahre nach Gründung des Staats soll China auf der Weltliga mitspielen. Und diesen Plan, diese beiden Pläne arbeiten sie gerade ab. Wir sind gerade im 13. Plan, wie es schön heißt. Dieses Jahr kommt der 14. Plan. Und es werden immer für 5 Jahre die Prioritäten festgelegt. Im letzten Prioritäten, im 13. Plan war halt, wir wollen halt Elektromobilität. Wir wollen Universitäten, Wissenschaften fördern. Wir wollen bei künstlicher Intelligenz, wollen wir halt führend werden. Und das wird dann klar über so eine Einparteien-Organisation, Politik, wird das dann halt auch umgesetzt. Also man fördert halt Universitäten, jede Universität muss auch ein Ausgründungszentrum haben, man verpflichtet die Universitäten auch Online-Kurse quasi anzubieten, dass halt wirklich jeder sich mit künstlicher Intelligenz befassen kann. Das ist so ein was wir jetzt halt sehen, ist, dass diese letzten 15 Jahre China halt einen immensen Fortschritt gemacht hat. Einen Schritt nach vorne.
Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ich glaube, wo es bei uns in Deutschland teilweise noch hakt, ist, ich sage es jetzt mal ganz böse, ist die Beamtenmentalität. Und ich glaube, wir müssen alle, auch ob wir angestellt sind oder nicht, unternehmerischer denken. Mhm. Und dann sind wir nur wettbewerbsfähig. Teilst du meine Meinung?
Absolut, absolut. Und das ist auch Teil, den wir halt noch sehen in Europa oder ein Vorteil, den wir noch haben in Europa. Und darum ist auch das Buch zum jetzigen Zeitpunkt halt auch so wichtig. Also wir haben halt noch Wissenschaft und Universitäten auf Weltniveau. Wenn man sieht, was der TU München, Aachen, Karlsruhe, aktuell hier in der Corona-Krise, Uni Mainz ist eine der führenden, was die Entwicklung von dem Impfstoff angeht. Also wir haben halt die Forscher auf Weltklasse-Niveau noch. Viele gehen auch von nach gerade nach China. Aber dieser Unternehmergeist, dieses, was mache ich jetzt damit? Also dieses, ich habe jetzt diese neue Technologie für synthetische Biologie entwickelt, jetzt gründe ich das aus und mache daraus ein Milliardenunternehmen. Also diese Mentalität gibt es in Europa und in Deutschland weniger. Mhm.
Für mich oder von meinem Empfinden würde es auch im Kleineren reichen. Also, dass ich in einem Unternehmen als Mitarbeiter, wenn ich eine Optimierung sehe, dass ich die auch anspreche oder sogar pushe, dass die umgesetzt wird und nicht nur sage, naja, die da oben, die machen alles falsch. Also wenn ich mal am Zug wäre, würde ich. Ich sage aber nichts.
Ja, gibt es wahrscheinlich auch. Und auf der einen Seite ist es, was glaube ich schwierig dann im Kontext ist, nur die Ineffizienz oder das Problem zu sehen, ist jetzt ja eine Sache und es zu sagen, aber vielleicht hat man auch schon den Lösungsansatz dabei. Also sich selber halt vorzubilden, wie man dieses jeweilige Problem halt lösen könnte. Ich glaube, das würde einiges einfacher machen, auch in einem Unternehmen.
Was könnten so Wege sein, sich vorzubilden?
Neben spannenden Büchern lesen. nein, es gibt ja so viele Online-Tutorials mittlerweile und diese ganzen Online-Universitäten. Ich glaube, man muss halt schauen, wo man anfängt. Also grundsätzliche Programmierkenntnisse, grundsätzlich wissen, wie funktioniert einfach das Unternehmen an sich, also sei es ein Business Model Canvas oder solche Tools, solche Frameworks sollte man im Hinterkopf haben. Und dann wirklich schauen, was halt mit den neuen Werkzeugen, die Digitalisierung gebracht hat, möglich ist. Ja? Das ist auch wichtig, dass man wirklich dieses solide Grundwissen hat, was ist bei der Digitalisierung wirklich alles möglich.
Wobei ich immer die Haltung habe, nur weil es digital geht, muss ich es nicht machen. Wenn der analoge Weg in dem Kontext viel schlauer ist, warum soll ich es denn digital machen?
Das stimmt. Ja, gibt's ein schönes Zitat von Fritz Justen, glaube ich, war das damals. Früher bei Vodafone, jetzt bei TUI, glaube ich. Er meinte immer, ja, wenn Sie halt einen Kack-Prozess digitalisieren, haben Sie halt einen Kack-digitalen Prozess. Also man muss es natürlich schon mit Augenmaß machen und nicht immer krampfhaft versuchen, alles digital zu machen. Aber trotzdem, mein Punkt ist, es ist halt sehr, sehr, sehr viel durch Digitalisierung jetzt möglich, was man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja.
Ich glaube, bei vielen Unternehmen ist noch gar nicht angekommen, was das eigentlich ist. Das ist so ein Buzzword, Digitalisierung. Aber was das heißt, wissen viele nicht. Und wenn ich dann in so Workshops sage, naja, die CD war auch schon Digitalisierung, die Waschmaschine mit Mikrocomputer war auch schon Digitalisierung, das ist nichts Neues, dann ist oft so ein erstaunender, ach ja, stimmt.
Ja. Ja, das sind diese Implikationen, die das dann mit sich bringt. Nimm mal die DVD oder CD. Ja, man hat halt. Es war der erste Schritt, war Musik digital auf CD und dann war die Musik digital und dann damit wurde dann Spotify möglich oder damals ja. Napster oder und so weiter. Also das heißt, Musik über das Internet zu distribuieren. Oder bei DVDs, früher Blockbuster-Video, jetzt Netflix. Also man muss halt immer diese weiterdenken. Ich habe immer diese Effekte zweiter, dritter Ordnung. Die muss man halt auch sich anschauen. Überlegst, ein Beispiel, was ich immer, wenn ich Schulvorträge halte, nehme, immer das Elektroauto. Kannst sagen, okay, Elektroauto kann sich jeder vorstellen. Der erste Effekt, den wahrscheinlich auch noch jeder mitbekommt, ist, okay, dann ein Elektroauto braucht kein Benzin mehr. Was heißt das für die Tankstellen? Ja, kein Benzin, ne? So, dann fällt meine das Geschäftsmodell Tankstelle weg. Wenn du noch weiter denkst, ein Elektroauto hat ungefähr 80% weniger Bauteile als ein normaler Verbrenner. Was heißt das dann für den, der bei Bosch die Zündkerzen entwickelt? Was heißt das für den, der Einspritzpumpen entwickelt? Ja, also diese Effekte.
Ja, und bei der Tankstelle heißt es ja, ich brauche keinen Tanklaster mehr, der mir Benzin bringt.
Genau.
Das hat dann wieder Einfluss auf die Lastwagen produzierende Industrie und auch auf die Lkw-Fahrer.
Ja, genau. Mhm. Oder auf die Mineralölsteuer, die halt ein großer Teil des Staatshaushalts ist. Also gibt es halt diese vielen zweiten und dritten Order-Effekte, die man sich bei diesen Innovationen anschauen muss. Das geht halt in diese negative Richtung, also wie es halt für die Tankstelle ist, diese Elektroautoentwicklung halt blöd. Die geht aber auch andersrum. Immer als Beispiel wieder zu den Elektroscootern zu kommen. Ja, die sind nur möglich, weil es Laptops gibt. Kannst du ja auch sagen, okay, warum? Ja, weil es Laptops gibt, weil es Smartphones gibt, wurden halt Akkus immer billiger. Die Produktion von Akkus wurde immer günstiger. Mhm. Tesla zum Beispiel war auch nur möglich, weil es halt immer mehr Laptop-Akkus war. Der erste Tesla-Prototyp hatte halt einen ganzen Unterboden voller Laptop-Akkus.
Ja, stimmt, habe ich mal gelesen. Mhm.
Genau, und wenn man halt sieht, okay, jetzt wird Strom zum Mitnehmen günstiger, was könnte das alles bringen? Ja, in Deutschland sehen wir dann Elektrofahrräder.
Gerade Dyson ein, das finde ich ganz interessant. Es hat mir letztens ein Dyson-Verkäufer mal erklärt, das war mir gar nicht bewusst, dass Dyson im Grunde nur in zwei Kategorien eine Basiskompetenz gesammelt hat, in Akkus und in Motoren. Und in allen Dyson-Geräten ist der gleiche Motor in einer anderen Größe drin. Und das finde ich so clever, zu sagen, was können wir schon und wie können wir das anders nutzen?
Ja, genau. Und da kommt man halt vom Staubsauger zum Ventilator, zum Föhn, genau. Das ist alles grundlegend die gleiche Technologie.
Glockenstab, genau. Und zum Elektroauto. Ich glaube, das haben sie jetzt aufgegeben, oder? Sind die noch dran?
Genau, ja. Nee, sie haben es versucht, weil der Dyson selber, also die Familie ist halt, sind auch Tüftler. Und wollten dann auch Elektroautos. Das ist halt auch halt zu sehen bei Elektroautos. Dadurch, dass sie halt viel weniger Bauteile brauchen, kann jetzt auch jeder anfangen, Elektroautos zu entwickeln. Mal überspitzt gesagt. Also in China auch 30, 40 neue Unternehmen, die Elektroautos entwickeln wollen. Hm. Das Auto an sich ist halt weniger komplex. Ja, die Technologie ist halt eine Spule, Akku, treibt die Räder an. Und der Rest ist dann Design, überspitzt gesagt, vom Innenraum.
Ja, eine gute Bremse vielleicht noch, wenn nicht schlecht.
Ja, aber auch über die Spule.
Ah, okay. Gerade als du dieses Szenario gemalt hast, Elektroautos heißt für Tankstellen, dass kein Benzin mehr verkauft werden muss und so weiter und so weiter. Das ist ja Öl ins Feuer für die, die sagen, bleibt mir weg mit Digitalisierung, wir werden alle arbeitslos. Und dabei habe ich dann immer so das Bild, was war denn, als die Dampfmaschine kam? Da war das Gleiche. Das ist ein Höllengerät und das wird den Menschen überflüssig machen. Jetzt sind wir dankbar, dass wir keine Dampfmaschinen, sondern andere Antriebe haben. Ja. Warum fällt uns das so schwer? Warum können wir nicht aus der Vergangenheit lernen und sehen, Innovation ist vielleicht eine Umstellung, aber heißt nicht, dass wir Menschen damit überflüssig werden?
Ja, das ist wirklich schwierig. Und ist auch mir nochmal aufgefallen, besonders aufgefallen, als ich bei Amazon jetzt die Rezension unter dem Buch gesehen habe. Gibt halt so ein paar, sehr wenige, aber ein paar negative Kommentare, die aber jetzt gar nicht um das Buch gehen, sondern wirklich um genau, was du sagst. Ja, hier Digitalisierung, alles total überbewertet. Wo bleibt der Mensch? Also diese Ängste, die Leute haben halt die Ängste. Und bei der ersten industriellen Revolution war es halt auch so, die Maschinenstürmer, die halt Angst hatten, dass die Webstühle jetzt die Mechanischen ihre Arbeit wegnehmen. Und jede industrielle Revolution hat halt diese gesellschaftlichen Umwälzungen. Das ist und das führt dazu zu Ängsten und zu Spannungen das ist auf die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, sie führt halt auch zu einer Menge sozialer Innovationen. Also nach der industriellen Revolution, Dampfmaschine, immer so den Zeitraum von dir eben mal genannt, hat auch dazu geführt, dass eine Krankenversicherung erfunden wurde, dass eine Rentenversicherung erfunden wurde. Mhm. Also man muss halt immer ausbalancieren. Das ist auch so ein bisschen so der Appell in dem Buch, dass die technologischen und gesellschaftlichen Revolutionen, die wir jetzt sehen, von der politischen Seite auch aufgenommen werden und zu sozialen Innovationen führen. Beispiel Grundeinkommen zum Beispiel. Das könnte ja eine Antwort sein auf, was passiert mit dem Tankwagenfahrer. Ja. Und das ist immer, das muss man immer diese zwei Seiten sehen. Der technologische Fortschritt läuft immer weiter. Den können wir einfach nicht aufhalten und sollten wir auch nicht, weil in Summe führt es halt immer zu besseren Lebensbedingungen für die gesamte Menschheit. Nur mit diesen Zerwürfnissen, mit diesen Leuten, die wirklich akut ihr Job quasi betroffen ist von dieser Veränderung, da muss halt dann die Politik etwas tun.
Ja, und ich finde, man selber auch. Ich habe öfter mal Vorträge auf Assistentinnenkongressen, früher genannt Sekretärinnen. Und da ist oft so eine Panik, dass die Computer den Assistentinnen den Job wegnehmen. Meine Haltung ist, ja, wenn du als Assistentin deinen Job siehst, Flüge für den Chef zu buchen, wird der oder ist er jetzt schon weg. Wenn du aber, weil du an einer wichtigen Stelle bist, und Assistentinnen sind extrem wichtig in Unternehmen, weil die wissen, was läuft. Also wenn ich jemanden im Unternehmen frage, was läuft die gerade, ist es immer eine Assistentin.
Ja.
Und wenn die, in dem Fall jetzt die Assistentin, ihre Wichtigkeit sehen und ihren Beruf anders gestalten, dann haben die einen krisensicheren Job.
Ja, absolut. Also das ist genau dieser Punkt, wie definiere ich meinen Job? Und alles, was digital repetitiv ist, also wie halt Flüge buchen oder Texte Korrektur lesen oder Meetings buchen. Also finde einen Zeitslot, an dem alle Leute gleichzeitig an einem Ort sein können. Das kann eine super simple künstliche Intelligenz viel schneller. Ja. Und genauso sagt, die Leute müssen halt ihren Job halt oder die Freiräume, die sie bekommen, dadurch, dass die Digitalisierung, die Maschinen oder die Computer diese repetitiven Tasks, Aufgaben wegnehmen, die halt nutzen für neue Dinge.
Ja. Die RTL Mediengruppe, für die ich viel mache, die haben vor, ich glaube, inzwischen schon 3 Jahren umgestellt. Es gibt keine persönlichen Assistentinnen mehr, sondern es gibt eine Abteilung mit Assistentinnen und die kann man buchen für die Erstellung von Präsentationen oder irgendetwas Kreatives, was kein Computer kann. Und die ehemaligen Chefs von den Assistentinnen sollen bitte ihre Flüge selber buchen. Das Spannende war, die Assistentinnen haben Juhu geschrien und die Chefs haben immer noch probiert, kannst du nicht doch diesen einen Flug für mich buchen?
Ja.
Das fand ich interessant zu sehen. Also dass es eher die Chefs waren, die drunter gelitten haben unter der Digitalisierung als die Assistentinnen.
Absolut, absolut. Das ist immer diese zweiseitigen Geschäftsmodelle, sagen wir es mal so. Dass man halt wirklich, diese Kundenbeziehung, wenn man sie immer so nennt, also Chef zu Sekretärin, Assistentin, natürlich, das ist dann der Nutzer, der dann ein bisschen umdenken musste und im Zweifel nicht die Sekretärin.
Das ist übrigens für mich so ein Schlüssel, dieses sich im Unternehmen sehen als Dienstleister und die Kollegen sind meine Kunden. Und wenn ich so ticke, fange ich automatisch an, darüber nachzudenken, welchen Service muss ich bieten, was kann ich besser machen. Und dann ist es nicht nur hier steht im Vertrag, dass ich diese eine Sache mache und sie dem Kollegen gebe, sondern das ist mein Kunde und den will ich glücklich machen.
Ja, absolut, absolut. Das ist auch dieses Umdenken innerhalb einer Organisation, also in einem Unternehmen. Und das sehen wir auch bei uns jetzt hier, vielleicht auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber bei der Telekom wird auch eine Menge Innovation innerhalb der Organisation vorangetrieben. Also nimm mal Beispiel künstliche Intelligenz. Also alleine wie viele Gebäude brauchen wir, wie viele Sitzplätze, wer wird wo, wann arbeiten, wird halt durch eine künstliche Intelligenz oder durch einen Algorithmus viel einfacher berechnet werden können. Mhm. Ja, und solche internen Sachen passieren halt auch viel bei uns. Ansonsten wer da bei solchen Sachen absolut radikal ist, ist Amazon. Diese interne Kundensicht. Also Amazon ist ja auf der einen Seite absolut kundenzentriert, aber auch intern kundenzentriert. Und auch sehr, sehr interessant, auch so ein überliefertes Zitat von Jeff Bezos, damals als Amazon Web Services gegründet wurde. Nicht Amazon Web Services, sondern der Marktplatz. Also als externer Anbieter kann man ja bei Amazon auch seine Bücher verkaufen oder seine Töpfe oder was auch immer. Es gab das Bezos-Dekret. Es gab einmal eine E-Mail eines schönen Tages an alle Mitarbeiter. Ab sofort haben alle internen IT-Systeme externe Schnittstellen zu haben. Wer das nicht tut, wird gefeuert. Schönen Gruß, Jeff Bezos. Also der hat quasi über Nacht allen seinen IT-Leuten aufobtruiert, dass sie interne Schnittstellen so programmieren, dass sie von jedem genutzt werden können, auch von externen. Das hat natürlich mal für 1-2 Jahre für ziemliche Unruhe in der IT bei Amazon gesorgt. Aber danach waren die auf einem so komplett anderen Level, was sie anbieten konnten. Ja, da kommt wahrscheinlich heute kaum mehr hinterher immer noch.
Das ist ja wieder das Thema Flexibilität. Ne? Also wenn ich Veränderung begrüße und flexibel darauf zugehe, bewege ich mehr, als wenn ich ein Bewahrer bin, der versucht, das Alte zu behalten oder vielleicht auch Silo-Wissen anhäuft in der Hoffnung, dann werde ich nicht entlassen.
Ja, das ist halt die Gefahr. Also dieses Hoffen, dass man nicht entlassen wird, kannst du vielleicht auf Zeit spielen, wenn du wirklich ganz kurz vor der Rente stehst. Aber ansonsten, wir hatten jetzt, es war schon vor 3 oder 4 Jahren, gab es in Japan einen großen Aufschrei. Japan ist ja ein Land, wo du wirklich dein Leben lang bei deinem Unternehmen arbeitest. Und jetzt war es bei seiner Krankenversicherung so, dass sie es geschafft haben, über einen automatisierten Algorithmus einzubauen, der halt die Abrechnung zwischen den Krankenhäusern und der Krankenkasse macht. Und da wurde plötzlich eine Abteilung von 25 Leuten überflüssig. Und die wurden entlassen. Und das war der, ja, das war alle wie Hände über dem Kopf zusammengeschlagen in Japan, wie da sind Leute wirklich gut bezahlte Bürojobs wegrationalisiert worden. Ja. Und ich glaube, darauf sollte man sich wirklich nicht verlassen, dass das, was ich heute in einem gut bezahlten Bürojob mache, Bestand hat. Ja. Was du schon gesagt hast, eben diese kreativen Sachen, ja, die werden entscheidender. Problemlösungsfähigkeiten, kognitive Sachen, das wird wichtiger. Ja, dieses Flüge buchen, Meetings finden, automatisiert.
Ja. In eurem Buch schreibt ihr auch über das 10x-Mindset, das 10x-Mindset. Und da sind die Schlagwörter Mut, Paranoia und Vertrauen. Ja. Was hat es damit auf sich?
Genau. Mut war wirklich dieses große Ideen umsetzen, Großdenken. Da liegt den Mut, auch wenn andere sagen, du bist bescheuert, Sachen umzusetzen. Und das ist immer gepaart in diesem Vertrauen. Nämlich Vertrauen in diesen technologischen Fortschritt. Wir haben im Buch haben wir so die 3 Gesetze des Fortschritts. Es gibt halt Moore's Law, das ist vielleicht vielen bekannt, also dieses alle 2 Jahre verdoppelt sich die Kapazität von oder die Geschwindigkeit von Chips und Mikroprozessoren. Oder sie werden halt bei gleicher Leistung billiger. Also dass man immer mehr Rechenpower für immer weniger Geld bekommt. Ja, das ist so eins dieser Gesetze. Das andere, weniger bekannt, Wright's Law. In Deutschland ist es so die Stückkostendegression. Klingt als Wright's Law viel besser. Wenn ich von der Sache mehr produziere, wird sie günstiger. Nimm mal Beispiel die Elektroakkus. Je mehr Akkus ich produziere, desto günstiger wird der Akku an sich. Mhm. Ja? Und das ermöglicht neue Sachen. Und Mut ist dann halt wichtig, genau darauf zu vertrauen. Im Buch haben wir das Beispiel von Gmail. Als Google damals Gmail auf den Markt gebracht hat, haben sie halt jedem Nutzer 1 GB Speicher umsonst gegeben. Ja? Und alle anderen Anbieter haben gesagt, die bescheuert, das ist so ein Verlustgeschäft. Guck mal, was ein Speicher kostet, 1 GB Speicher, das holen die doch nie rein. Ja, stimmt, aber die Google-Leute haben darauf vertraut, dass der Speicher über die Jahre immer billiger wird. Ja, und damit haben sie halt recht behalten. Ja, das 1 GB wurde nur ein paar Cent teuer. Oder auch Elon Musk bei Tesla. Ja, das Vertrauen, dass einfach die Akkus so billig werden über die Zeit, dass die Autos bezahlbar werden. Das ist dieser Mut und das Vertrauen in diese Technologie. Und die Paranoia ist, was wir halt vor allem so bei Amazon sehen oder auch bei Google, sich immer selbst zu kannibalisieren, damit es kein anderer macht. Da will ich immer die Angst haben, ein anderer würde jetzt noch besser werden, noch innovativer sein. Es wird halt gefüttert, diese Angst. Weiß nicht, ob ihr das kennt, das Buch hier von Clayton Christensen, Innovator's Dilemma, beschreibt halt, wie so ein klassischer Konzern wie Kodak alles richtig machen kann und trotzdem pleite geht. Ja. Weil sie halt so ein Disruptor, also jemand, der in die Seiteneinsteiger in eine Branche, Digitalkamera, war dann Kodaks Verderben, die lustigerweise bei Kodak entwickelt wurde. Das Management hat halt gesagt, okay, ich habe hier eine Marge von 90% auf meinen Farbfilm. Ich bin Marktführer. Warum sollte ich jetzt diese Digitalkamera rausbringen? Okay. Das hat ein anderer gemacht. Ja. Und also diese Paranoia.
Ja. Nicht auf dem Lorbeeren ausruhen.
Genau. Und ständig weiterentwickeln, ständig schauen, wo kann irgendwer herkommen, der mich selber quasi wieder disruptieren, platt machen kann.
Und am Ende ist es für mich auch eine absolute Kundenorientierung, also im Grunde vor dem Kunden schon zu wissen, was er brauchen wird, so dass ich es dann habe, wenn er soweit ist.
Ja, das stimmt. Aber das ist dann auch immer schwierig zu erklären, das ist dieses Bauchgefühl. Also so die großen Innovatoren haben wenig mit Marktforschung gearbeitet. Das ist immer wieder spannend zu sehen. Also zum Beispiel immer den Walkman, das ist immer so das Beispiel, der früher mal bei Sony gearbeitet. als man die Leute früher gefragt hat, was wollt ihr, was ist für das nächste große Ding bei Musik hören, da ist halt keiner auf die Idee gekommen, so ein kleines, kribbeliges Kassettenrekorder-Ding mit einem schlechten Ton. Nein, die Leute wollten halt super Audio, aber dieses Mitnehmen, dieses einfach die Musik austauschen können, war halt viel, viel, viel wichtiger als jetzt noch eine größere Box mit noch mehr, noch feineren Tönen. Ja. Mhm. Oder Steve Jobs mit dem iPhone, iPod. Ja, also das ist oft so ein etwas entwickeln, was die Leute haben werden, wenn sie es sehen. Haben wollen werden, wenn sie es sehen. Das ist eher so die Kunst.
Ist es ein von sich selbst auf andere schließen? Also was ist meine Fantasie, was ich gerne hätte und davon ausgehend, dass andere das auch gerne hätten?
Nicht unbedingt. Also ja, wenn man selber diese Art von Produktmanager ist, der wirklich seine Zielgruppe ist, dann ja. Das ist wirklich auch was wir bei Amazon gesehen haben. Also Amazon arbeitet viel, also die Produktmanager von Amazon, die neue Produkte entwickeln, von denen wird erwartet, dass sie genau wissen, wie ihre Zielgruppe tickt. Ja, was sie tun, was sie machen und das alles so verinnerlicht haben, dass es eher schon ein Bauchgefühl wird. Das ist halt das Entscheidende. Auf der anderen Seite, was immer funktioniert, sind dazu diese großen Bedürfnisse und Convenience, also diese Einfachheit. Immer Beispiel Elektroauto wieder. Bisher war immer so die Angst, okay, die Reichweite. Aber wenn man dieses Reichweitenproblem einmal gelöst hat, ja, warum soll ich kein Auto wollen, wo ich nie wieder zur Tankstelle muss? Ich stöpsel das zu Hause ein und kann immer losfahren. Und macht keine Geräusche, es ist sofort an, ich muss nie mehr zum Öl wechseln. Also dann überwiegen die Vorteile. Ja, das ist
Auch in Dienstleistungsprodukten merke ich, dass diese Bequemlichkeit immer größer wird. Und das merke ich bei mir selber, wenn ich was bestellen will und sehe, Lieferung dauert eine Woche. Das fällt mir auf.
Ja.
Dann denke ich, wieso das denn? Also ich raste da nicht aus oder so, aber ich denke nur so, warum? Weil ich schon so dran gewöhnt bin, wir können alles haben bis zum nächsten Tag.
Genau, ja. Ja, und das ist halt auch dieses, was sind so die Standards, die Leute erwarten und was kann man dann als nächstes tun? Also nach dieser, am nächsten Tag ist es da, kommt dann die, es ist dann in der Stunde da. Also, und dann kannst du auch, wenn es in der Stunde da ist, dann kannst du auch anfangen, Essen zu bestellen, also Lebensmittel zu bestellen. Über einen.
Oder ich glaube, irgendwann wird es so sein, wir drucken uns alles aus, was wir brauchen.
Ja,
oder das vieles, passiert auch. Sagen wir so.
Ja.
Gibt es auch schon so Foodprinter, ne? Wird da schon dran gearbeitet?
Es gibt die zwei Enden des Spektrums. Also die einfachen Foodprinter, die machen halt Schokolade warm und dann kannst du dir halt die Schokolade in eine Form drucken, wie du sie haben möchtest. Das andere Ende, so dieses ist halt wirklich, dass man Fleisch druckt. Dass man wirklich ein Steak druckt, also mit verschiedenen, dass man die Zellen quasi, Fettzellen, Muskelzellen so anordne, dass sie dann wirklich zu einem Steak werden. Da gibt's halt so die ersten, ersten Startups, die in diesem Feld arbeiten.
Also
Was man dann im Umkehrschluss, wenn man ein Steak drucken kann, kann man auch künstliche Organe drucken. Das ist dann wieder die medizinische Anwendung von sowas. Ja. Wenn man dann Leberzellen zum Beispiel drucken könnte, dann würde man sagen, okay, wir können jetzt für einen Dialysepatienten Nieren drucken zum Beispiel. Ja.
Ja. Oder könnte auch andersrum gehen, dass man es für die Medizin entwickelt und dann feststellt, man kann es auch essen.
Ja.
Also du sagst ja nicht mehr, mein Rot ist alle im Drucker, sondern meine Proteine sind alle oder mein Fett ist alle.
Ja. Genau. Und das ist halt die, das wir auch in dem Buch haben, ist diese Überlappung. Du siehst ja, ne? Wenn ich jetzt anfange, Medizin Gewebe zu drucken, dann könnte ich auch für die Ernährung Steaks drucken. Und dann noch weiter gedacht, über synthetische Biologie kann ich die Zellen auch verändern. Das heißt, ich könnte dann wirklich diese Gewebezellen auch viel besser züchten, die ich brauche, um sie 3D zu drucken. Das ist jetzt ein bisschen Science Fiction, aber diese Innovationsfelder wachsen halt immens zusammen. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses exponentielle Wachstum sehen werden. Wir haben jetzt so ein paar Grundlagentechnologien, die jetzt alle da sind. Nehmen wir jetzt 3D-Druck, synthetische Biologie, künstliche Intelligenz. Die sind alle kombinierbar. Und eine künstliche Intelligenz kann im Zweifel Proteine sich ausdenken, die jetzt ein menschlicher Genetiker gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Und die können dann über so einen biologischen 3D-Drucker ganz neue Dinge drucken. Mhm.
Faszinierend. Also erschreckend so ein bisschen, also gerade wenn es um Körperteile geht. Aber ja, ich glaube, dass wir alle, deswegen passt das für mich so wunderbar, euer Titel, 10x-DNA, wir müssen viel größer denken. Und ja, für mich nicht im Sinne von Größen wahnsinnig, sondern von was ist alles möglich?
Genau, genau. Und das ist zum Beispiel auch die Denke, wie sie, was die Google X vielleicht bekannt ist, so die Innovationsbude, die verrückte Innovationsbude in Anführungszeichen von Google, die gehen genauso vor. Die sagen, was ist ein großes Problem, was die Menschheit hat? Ja, wir haben jetzt zum Beispiel so einige Sachen wie, okay, wie kriege ich Afrika mit Internet versorgt? Ja, komplett Afrika. Oder aktuell, sie hatten mal ein Projekt, Malta nannte sich das, wie kriege ich Energie, also regenerative Energie, so günstig gespeichert, dass sie mit dem Kohlekraftwerk mithalten kann. Also wenn die Sonne scheint, habe ich ja ganz, ganz, ganz viele kostenlose Energie. Und wenn die Sonne nicht scheint, halt nicht. Also die Speicherung dieser Energie ist halt, ist halt der Knackpunkt.
Und das und wird haben sie in halt, Salz gespeichert?
Irgendwas? Genau, genau.
Aber ich kann ich mir nicht vorstellen, wie das geht. Ja. Also wie kannst du...
Es ist kompliziert. Es gibt in Deutschland auch ein Startup, Kraftblock nennen sich die, die da auch eigentlich noch weiter sind als X. Deswegen auch wieder dieser kleine Schlenker. Wir sind in Europa eigentlich noch richtig gut, was diese Grundlagenforschung angeht. Diese Umsetzung, dieses Großdenken ist halt das Problem. Nein, das wird halt, wenn du willst, die Wärme wird halt in diesem Salz gespeichert und erhitzt dann Wasser. Oder beim Abkühlen wird die Energie wieder frei und es ist wieder in der frei werdenden Energie wird dann wieder der Strom freigegeben.
So ähnlich wie diese Taschenwärmer wahrscheinlich, ne?
Genau, genau. Das genau, vereinfacht gesagt wie die Taschenwärmer, aber dann halt mehrere tausend Grad heiß, sodass man auch viel
Strom größer sparen.
Genau, ja. Aber also großes Problem und dann schauen sich halt diese X-Forscher halt an, wie könnte man das komplett neu mit Technologien, die jetzt gerade verfügbar sind, kann man das lösen? Kann man das irgendwie also immer wieder neu denken?
Ist das das Wichtige? First Principle Thinking, über das ihr auch im Buch schreibt? Also ganz zurückzugehen, also nicht auf etwas aufzubauen in der dritten, vierten, fünften Stufe, sondern ganz an Anfang zu gehen?
Genau, genau. Das ist dieses First Principle Thinking, dass man halt wirklich sagt, immer wieder Elon Musk, der ist da mal sehr vertreten in dem Buch, als er SpaceX die Idee hatte, okay, wie kann ich Weltraumfahrt billiger machen? Das Problem, was er gesehen hat, war, okay, ich kann die Rakete einmal benutzen und dann muss ich sie wegschmeißen. Mhm. Kann ich Raketen bauen, die man wiederverwenden kann? Und da ist er wirklich hingegangen und das größte Innovationstool für Elon Musk ist Excel. Glaubt man gar nicht. Aber er nimmt halt, okay, bricht diese Rakete auf die einzelnen Komponenten runter, schaut, was kosten diese Komponenten und kann man die billiger oder anders herstellen. Ja, bei Tesla war es genauso, die Akkus. Er hat halt wirklich geschaut, welche Rohstoffe gehen in diese Akkus rein, welche Metalle, welche Sachen gehen in den Akku rein. Wenn ich die am Markt kaufen würde, wie viel würde dann ein Akku kosten? Irgendwie $30. Und wenn ich den jetzt heute bei Toshiba kaufe, kostet der $100. Das heißt, ich habe da $70 Potenzial, billigere Akkus herzustellen. Ja, das ist dieses First Principle Thinking, was man auch immer wieder neu machen muss. Man muss sich diese Frage stellen, dieses Problem, vor dem man steht, immer wieder neu stellen und schauen, kann ich das über eine neue Technologie oder über eine andere Herangehensweise lösen?
Also im Grunde ist auch da, wie so oft im Zwischenmenschlichen, das Problem, wir setzen zu viel voraus. Also wir glauben, das ist so und es muss so sein oder aufs Menschliche, der Kollege ist so, weil. Ich habe aber nie hinterfragt, warum der Kollege sich so verhält oder warum Dinge so sind, wie sie sind.
Genau, das ist dieses auch wieder diesen Bogen zu spannen, dieses europäische Denken, dieses 2-3% besser machen. Wir schauen mal, war ja immer schon so und jetzt gucken wir, dass wir es im nächsten Jahr ein bisschen besser machen. Aber niemand kommt dann auf diese Idee, jetzt will ich einfach mal komplett neu zu denken.
Wo du gerade über Zahlen sprichst, was mir oft auffällt, ist in Unternehmen, wenn ich frage, was ist eure Vision? Dann höre ich sowas wie, in dem Marktsegment X wollen wir 20% mehr machen. Und dann ist immer meine Antwort, das ist keine Vision. Das ist ein Plan vielleicht, das sind Milestones. Aber was ist die Vision? Und ich habe so das Gefühl, bei allen Beispielen, die du gerade genannt hast, geht es gar nicht um eine Zahl, da geht es um die Vision, ich will eine neue Art, Energie zu speichern, finden oder eine neue Art, mich fortzubewegen. Da geht es erstmal gar nicht um Geld, oder?
Ja. Nee, absolut. Das ist diese Vision oder ihr habt Neudeutsch, sagt man jetzt hier in deutschen Unternehmen Purpose, der Grundzweck
der Sinn
des Unternehmens, der Sinn, ja. Was ich machen will als Unternehmen. Der wird dann aber, was ich aktuell sehe, dann halt wenig runtergebaut, sondern man hat halt oben den Sinn, der steht halt drüber, diesen Purpose. Und trotzdem hat man dann halt die Quartalsziele, man hat die wie viel Dividende muss das Unternehmen zahlen. Und dazwischen, das ist halt das Problem, man das halt umsetzen kann.
Und dadurch ist es aus meiner Erfahrung so, dass Mitarbeiter Visionen nicht ernst nehmen, weil sie sagen, naja, das ist ein schöner Prospekt, wo das jetzt drinsteht, schöne Bilder. Aber was heißt denn das für uns? Und da sind in meinen Augen die Führungskräfte gefragt, die es runterbrechen und die Mitarbeiter motivieren, selber zu überlegen, wie kann ich diesen großen Purpose, diese große Vision denn unterstützen, auf meine Art und Weise.
Ja.
Was ist denn dein Tipp für meine Hörerinnen und Hörer, die in allen möglichen Unternehmen arbeiten? Also was könnten die ab heute oder ab morgen tun, damit sie selbst und das Unternehmen zukunftsfähig wird oder bleibt?
Ja. Also dieses neugierig sein, dieses offen sein und ständig Dinge zu hinterfragen und jetzt nicht irgendwie aus so einer Abwehrhaltung, Negativhaltung aus, warum, wieso, wieder was anderes, sondern was könnte man denn machen? Was könnte man denn neu machen? Was könnte man jetzt besser machen? So auf so eine neugierige, offene Art mit diesen Grundlagen der Digitalisierung im Hinterkopf. Ich glaube, das ist schon viel wert, wenn man das hinbekommt. Mhm.
Erwischst du dich manchmal auch selber dabei, dass du denkst, schon wieder was Neues, ich will es so machen wie gestern? Oder bist du immer neugierig und hast Spaß dran, Dinge anders zu machen?
Wahrscheinlich von den Themenfeldern abhängig. Ein Auto, was jetzt anders fährt, rege ich mich dann schon gleich auf. Nein, also ich bin schon grundlegend neugierig, aber deswegen bin ich auch so gerne da, wo ich bin, also in diesem Feld, in dieser Branche. Ich überlege mir halt ungemein gerne, jetzt ist was Neues da, was kann man damit machen? Es ist eine neue Technologie da, es entsteht ein neues Geschäftsmodell, was kann man damit machen? Also das ist halt meine Neugier, meine Passion. Mhm.
Was ist dein Lebensmotto als Abschluss?
Ich glaube, das haben wir auch im Buch. Stay hungry, stay foolish. Also dieses Neugierigsein von Steve Jobs, das Zitat, wo man sich auch mal diese Stanford-Rede von ihm anhört, wie er das wirklich super schön herleitet und warum man halt wirklich auch als junge Generation immer dieses neugierig sein soll, also nicht diesen eingetretenen Faden folgen soll, sondern selber denken macht schlau, wie es auch immer dieses schöne Wort, ja. Dieses neugierig bleiben, offen bleiben. Das ist so mein Motto. Mhm.
Was mir da auch gefällt, ist der Teil mit dem Foolish, weil ich glaube, wenn wir uns selbst nicht so ernst nehmen und wenn wir die Welt und das Leben spielerisch nehmen, haben wir nicht nur mehr Spaß, sondern können auch neue Dinge entdecken.
Ja, absolut.
Also ein wirklich von Herzen kommender Lesetipp für alle, die zuhören, das Buch 10xDNA, das Mindset der Zukunft von Markus Schorn und Frank Thelen. Es ist angenehm zu lesen. Ach genau, das wollte ich noch sagen, habe ich eben festgestellt. Es ist super leicht zu lesen und deswegen nehmt ihr schon die Angst vor der Zukunft, weil es so leicht macht, das zu verstehen. Also das ist kein Buch mit 100.000 Fachbegriffen oder wenn welche drin sind, erklärt ihr sie. Ja. Es ist ein wirklicher Genuss, es sind viele Geschichten drin. Also mir macht es wirklich Spaß, das zu lesen.
Dankeschön. Ja, es war uns auch wichtig, dass eben genau für eben nicht so diese Ultra-Nerds, sondern wirklich für jeden diese Grundlagen erklärt. Das ist halt das Ziel.
In meinen Augen ist euch das gelungen.
Dankeschön.
Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke, Matthias.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an deine Kollegen, deinen Chef oder wen auch immer du fit machen möchtest für die Zukunft. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst sofort eine Meldung, wenn es eine neue Folge gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.